Worüber sollte das letzte Thema gehen? Wer erinnert sich? Römerbrief?
Ja.
Oh nee, leider nicht. Beziehungen. Evangelistische Beziehungen. Wie leben wir das Evangelium in die Beziehung? Und wenn ihr jetzt gerade hohe Hoffnung drauf habt, muss ich euch leider enttäuschen. Wir wollen heute nicht in die Tiefe gehen. Ich werde euch drei einfache kleine Prinzipien für die Beziehung mitgeben. Und was ich dann von euch hören will, ist ein paar praktische Fragen für ein Thema irgendwann in der Jugend später. Wir werden heute nicht alles, also es ist so viel zu Beziehungen, es ist eine Unmenge, wie, welche Situationen sind, wie leben wir da? Freundschaft, die Familie, Arbeit, Ehe, ist vielleicht jetzt nicht das große Problem hier, aber es sind so unterschiedliche Aspekte, dass wir jetzt nicht in die Tiefe gehen können. Aber ich will euch ein Grundgerüst geben, dass ihr wisst ungefähr, wie ihr an die Sachen herangeht. Das ist so fast, man könnte jetzt das 1x1 auswendig lernen in allen Aspekten, aber ich will euch ein bisschen erklären, wie die Multiplikation funktioniert. Dass ihr ungefähr herangeht. Das wird nicht immer einfach sein, die Probleme zu lösen, aber es soll euch eine Hilfe geben. Und ich will das in drei Punkten mit euch machen und zwei von den Punkten habe ich aus dem Gebet von Jesus und den dritten Punkt aus dem ersten Petrus, also alle Punkte sind eigentlich aus dem ersten Petrusbrief, aber als Zusammenfassung wollen wir uns anschauen, was Jesus zu dem Thema gesagt hat. Und lasst uns mal ein Gebet von Jesus zuhören. Er hat ein Gebet bewusst zum Vater gebetet für seine Gemeinde, damit wir es zuhören und einiges davon lernen. Vers Johannes 17, Vers 13, 14. Das ist so das Grundprinzip und dann gehen wir in den ersten Petrusbrief. Okay? Gideon, hast du noch Energies?
Ich muss selber. Vicha hat alle weggetrunken.
Vicha.
Ich hatte noch einen Vicha.
Schatz, ich habe doch noch zwei hier irgendwo, oder? Braucht jemand unbedingt einen? Gut, Vita ist wach, jetzt können wir weitermachen. Johannes 17, Vers 14 bis 15. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt. Ah ne, Vers 14, ich habe falsch gelesen. Okay. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Schaut mal in den Vers rein. Wie ist der Umgang der Welt mit den Christen?
Die Welt hasst sie.
Die Welt hasst sie. Und was ist der Grund dafür? Kommt ein Denn, das ist eine Begründung. Nicht von der Welt. Prinzip Nummer 1, nicht von der Welt. Also wir werden es gleich nochmal anschauen, aber das ist, was ihr vor Augen haben wollt. Wenn wir Christen sind, sind wir nicht von der Welt. Wir sind anders als die Welt. Wir sind nicht sozusagen wie alle anderen, nur glauben an Jesus. Da ist ein Riesenunterschied. Wir gehören nicht zu dieser Welt dazu, weil wir nicht von der Welt sind. Heißt das, dass wir mit Elon Musk auf den Mars fliehen sollen und da unsere neue Gesellschaft der Christen aufrichten sollten? Ja, weil wir sind ja, guck mal, diese Welt, die Leute um uns herum so böse. Wenn wir auf dem Mars neu anfangen würden, dann wäre es doch irgendwie viel cooler. Finde ich nicht. Schaut mal in Vers 15. Jesus muss klarstellen. Man kann das hier falsch verstehen. Wenn das heißt nicht von der Welt, heißt das, sollen wir als Mönche in die Berge gehen und dort uns eine Höhle suchen und von allen Menschen entfernt, von allen bösen Menschen entfernt leben? Nein. Jesus sagt, ich bitte nicht. Ganz wichtig, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Sondern, dass du sie bewahrst von dem Bösen. Es heißt nicht, dass wir hier rausgehen sollen. Und dass wir alle Beziehungen cut. Nur Christen, nur das. Weil das funktioniert nicht. Das ist nicht, wozu wir berufen sind. Und das sollten unsere beiden Richtlinien sein. Nicht von der Welt, aber in der Welt, könnte man von mir, also aus der Welt nehmen. Es gibt so eine Formulierung. Nicht von der Welt, aber in der Welt. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das soll unsere Einstellung zu den evangelistischen Beziehungen prägen. Ergibt das Sinn? Wenn ihr das mitnimmt, habt ihr schon alles gewonnen. Alles, was danach kommt, ist nur eine Erklärung dessen. Okay?
Gut. Was ist mit
Welt gemeint? Welt? Aha, gute Frage. Was ist mit Welt gemeint? Wen soll ich fragen?
Menschen.
Menschen? Wie zu Menschen? Menschen, richtig, aber ich wollte nur wissen, warum. Mit Welt ist sozusagen die Menschen um uns herum gemeint, tatsächlich. Das System. Hm?
Ungläubige Menschen oder grundsätzliche
Menschen? Grundsätzlich geht es um Menschen allgemein. Ich denke, im Kontext hier ist es vor allem, weil die Welt hasst sie. Also in der Gemeinde sollte Liebe sein. Und wenn es sagt, die Welt hasst sie, meint es damit besonders die ungläubigen Menschen.
Ich habe eine Vermutung vom Dix, weil Johannes stellt ja immer wieder Wiedergeburt ganz oft in den Vordergrund im Sinne davon. Die Leute, die ungläubig sind, sind aus dieser Welt geboren, sie sind aus dem Fleisch quasi mit den Sünden alle geboren, die sind herausgenommen davon, wiedergeboren, nein, deswegen sind wir nicht mehr von ihnen, wir sind quasi neue Kreaturen, da gibt es einen riesen Unterschied.
Ja. Ich meine, wenn er zum Beispiel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, meint er allgemein. Und hier ist es spezifisch die Welt und sozusagen das System dahinter, besonders in den Ungläubigen. Spezifisch die Ungläubigen, so, nicht besonders. Okay. So wollen wir jetzt in den ersten Petrusbrief steigen. Schlagt man ihn schon mal auf. Den ersten Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist in der Welt. Und das könnt ihr euch aufschreiben. Vielleicht mache ich das auch irgendwo.
In der Welt.
Erstens. Erstens, wir sind in der Welt. Und da eine Formulierung, die ich dazu füge, ist wichtig, weil es den Fokus, den Petrus legt. Er sagt, sei kein Rebell. Wir sollten nicht diejenigen sein, die Aufstände verursachen und Revolution anzetteln. Gott hat uns in diese Welt hineingestellt und wir sollten ein helles Licht sein in den Beziehungen und den Strukturen, in die Gott uns hineingestellt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im ersten Petrusbrief. Weil man kann sagen, okay, wir sind nicht von der Welt, wir sind Christen, wir haben nichts mehr mit diesen ungläubigen Leuten zu tun, wir machen alles anders, wir machen alles neu. Weg von diesen bösen Leuten, jetzt sind wir dran. Die Gefahr ist sehr reell und Petrus warnt uns davor. Und ich will euch davon überzeugen, indem wir in Kapitel 2, Vers 11 anfangen. Kapitel 2, Vers 11. Dort heißt es, Geliebte, ich ermahne... Ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Kapitel 2, Vers 11. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Er sagt, führt ein vorbildliches Leben. Und wir sind so, ja, Amen, wir müssen ein vorbildliches Leben führen. Und das heißt, wir müssen alle Könige ignorieren, wir müssen alle Institutionen ignorieren, alles, alle Gebote, die uns irgendwie in den Weg kommen, alles weg damit. Guckt mal, was sagt er dann weiter? Ordnet euch, was ist das nächste Wort?
Deshalb.
Aller menschlicher Ordnung unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob deren, die Gutes tun. Es gibt menschliche Ordnungen. Sind die Ordnungen perfekt? Nein. Was sieht das praktisch aus? Sind eure Lehrer die besten Lehrer auf der Welt?
Nein.
Wisst ihr, warum das so ist? Weil sie die schlimmsten Schüler haben. Okay. Sind unsere Statthalter die besten Statthalter auf der Welt? Sind unsere Arbeitgeber die einsichtsvollsten und weisesten Arbeitgeber, die es gibt?
Nein.
Guido muss das sagen. Wie meinst du jetzt, CBTC oder CG Becker? Okay. Es gibt so viel zu kritisieren an unseren Lehrern. Es gibt so viel zu kritisieren an unserer Stadt. Es gibt so viel zu kritisieren an unseren Arbeitgebern. Und wir als Christen, wir sind jetzt Christen, wir müssen das jetzt alles besser machen. Und wir denken, wir machen es besser, indem wir uns darüber beschweren. Das sei ferne von euch. Wenn ihr evangelistische Beziehungen führen wollt, heißt es, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Und das sieht so anders aus, als wir es manchmal leben. Wir können uns nicht über unseren Chef beschweren. Das ist nicht Unterordnung. Unterordnung heißt, mein Chef hat gesagt und ich befolge die Befehle. Und die Befehle befolgen heißt nicht so, Chef hat gesagt, ich so, gut, dann mache ich das, ein dummstes Befehl, den du mir je gegeben hast. Aber ich mache das, weil du es gesagt hast. Ist das Unterordnung? Du hast zwar gemacht, aber alles Schüler. Das trifft auch auf die Lehrer zu. Selbst wenn sie euch 5 Klausuren in einer Woche geben. Selbst wenn die Hausaufgaben die schlimmsten Hausaufgaben auf der Welt sind. Oder wenn die Benotung unfair war. Wenn ihr Christen seid und ein Licht sein wollt, soll euer Verhalten zu euren Lehrern, Arbeitgebern der Stadt ganz anders aussehen als bisher. Nicht in Murren und sondern in Unterordnung. Natürlich, also es macht Spaß, sich über die zu beschweren. Aber so seid ihr kein Licht. Gott hat uns hier reingestellt und wir dürfen in den Orten, wo er uns hineingestellt hat, ihm Danke sagen und ein Licht sein, weil wir uns unterordnen. Und er macht das noch ein bisschen praktischer. Noch ein paar, also er sagt jetzt, Staat unterordnen. Arbeitgeber macht das genauso. Guckt mal ein bisschen weiter. Vers 18. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herrn untertan. Aber nur den Guten und den Milden, aber nicht den Verkehrten. Das ist, wie wir es gerne lesen würden, oder? Die reversierte Schlachter 2000. Einfacher auszuleben. Nein! Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht und Herrn untertan. Nicht nur den Guten und den Milden, sondern auch den Verkehrten. Ihr könnt auch Lehrer einsetzen da. Und dann, ich finde, das ist der heftigste Satz in der Bibel. Der heftigste Satz in der Bibel. War das eine Frage? Nee, ja. Denn das ist euer schwerer Auftrag, den ihr zu leiden habt, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er Unrecht leidet. Das würden wir so lesen, oder? Das ist eure Last, die ihr tragen müsst. Ihr müsst dadurch, wenn ihr aus Gewissenhaft gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem ihr zu Unrecht leidet. Oder? Das wäre vernünftig. So würde ich den Satz erwarten. Aber was steht denn da? Kennt ihr diese Verse? Instagram-Fotos blessed und so. Jemand muss mal so den machen. Blessed, wenn man aus gegenüber Kränkung erträgt und zu Unrecht leidet. Das ist gesegnet. Das ist Gnade. Das ist so ein anderes Denken, was wir bisher haben, oder? Und Petrus ist vollkommen realistisch und sagt, das ist, wenn Gott euch hier reingestellt hat. Das ist, was heißt, dass wir uns über Prüfung und Versuchung freuen sollen. Weil wir dazu berufen sind, durch Leiden geformt zu werden. Und in diesen Leiden, in denen wir geformt werden, wo unser Glaube geprüft wird, können wir ein Riesenlicht sein. Selbst in Beziehungen, mit, wo die Herren verkehrt sind, können wir sagen, es ist Gnade, dass wir das erleiden. Und dann hier, Vers 20. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, dann ist es Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott. Das ist, wozu Gott uns berufen hat. Ihr wollt Evangelisten sein? Ihr wollt von Jesus erzählen? Da ist die Möglichkeit. Wenn wir uns unterordnen, nicht mürrisch sind, nicht uns beschweren, sondern da ein Licht sind, in dem wir geduldig für Gutes tun leiden. Nicht für Schlechtes tun, das sagt er ja auch hier. Denn was ist denn für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläger trägt, weil ihr gesündigt habt? Das ist also ganz Vorsicht. Manche Christen werden verfolgt, weil sie gesündigt haben und deswegen Schläger tragen. Und dann sagen, boah, verfolge mich, wir sind hier übergeistlich, aber nein. Das ist kein großer Ruhm. Wenn du gesündigt hast und dann Schläge bekommst, naja, das ist dein Problem. Das ist jetzt keine Gnade besonders. Aber für Gutes tun leiden, das ist Gnade. Genauso, ganz kurz, Ehe. Kapitel 3. Gleicherweise sollen sich die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Unterordnen macht, ist eine Herausforderung. Du musst sagen, er ist Chef. Und wenn er sagt, dann ist es so. Damit, ein bisschen viel hier, Mann. Damit, wenn etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Worte gewonnen werden. Schaut mal, sie weigern sich, dem Wort zu glauben. Unterordnung ist nicht nur, wenn der Ehemann gläubig ist, und alles richtig tut, und dann kann ich mich ihm unterordnen. Wenn er aber ungläubig ist und schlechte Entscheidungen trifft, nee, dann kann ich mich nicht ihm unterordnen. Das ist nicht Unterordnung. Wenn du selbst bestimmst, wann du dich unterordnest und wann nicht. Das ist, dann bist du Chef. Lässt nur den Mann manchmal tun, wenn es dir passt. Also es ist dann andere Richtung Unterordnung. Aber hier, wenn der Ehemann ungläubig ist, ordnest du dich unter, auch wenn er nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Damit diese Männer durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen können. Es ist nicht nur, dass wir einfach leiden müssen und einfach nur, weil es so super ist, sondern wir sind ein Licht dadurch und ein Zeugnis, ein helles Licht. Evangelistische Beziehungen fangen damit an, dass wir in der Welt sind und keine Rebellen sind, sondern dass wir uns da, wo wir sind, fröhlich und freudig dienen, gehorsam sind. Und was unsere Gesellschaft heute kennzeichnet ist, naja, dass wir alle frei sein wollen. Frei wie der Vogel im Wind. Jeder kann machen, was er will. Wir sind voneinander absolut nicht mehr abhängig. Jeder kann seine eigene Wohnung nehmen, er hat sein eigenes Netflix-Account und guckt so viel, wie er will und macht, was er will. Und er ist von niemand abhängig. Wenn er essen will, bestellt er. Wenn er nicht essen will, bestellt er nicht. Wir sind, also, unser Leben, wir können es gestalten, wie wir wollen. Das ist so das größte Glück. Aber Gott sagt, Gott hat euch hineingestellt, wo ihr seid. Seid ein Licht, indem ihr da gehorsam seid, indem ihr euch unterordnet. Das ist, wo wir evangelistisch sein können. Ganz vorsichtig sollen wir sein davor, dass wir nicht Rebellen sind. Okay, das erste Prinzip. Wo Gott euch hingestellt, seid gehorsam. Vielleicht eine kurze Bemerkung. In unserem Rechtsstaat ist es auch okay, die Gebote, die Gott uns gegeben hat, zu unserer Freiheit zu benutzen. Paulus, als er im Gefängnis war, weil er ein römischer Staatsbürger war, hat er gesagt, das ist nicht in Ordnung, dass ihr mich ohne Untersuchung ins Gefängnis werft. Also wenn wir arbeitsrechtlich ausgenutzt werden, können wir sagen, nee, es ist nicht okay. Darum geht es nicht. Wenn es sozusagen das Evangelium hindert, können wir sagen, das ist, was das Gesetz fordert. Aber wenn Unrecht auf uns tut, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie wir reagieren. Das ist nicht so, oh! Sondern wir können die Möglichkeiten ausnutzen, die wir haben, die Gott rechtsstaatlich gegeben hat. Aber die Einstellung sollte die sein, dass wir uns den Institutionen unterordnen, denen wir untergeordnet sind. Ergibt das Sinn? Ja. Das ist ein großes Thema. Ich wollte es nur anschneiden. Erstes Prinzip. In der Welt Zweites Prinzip. Ups. Muss man das aufschreiben? Nicht von der Welt. Sieht man das? Oder anders formuliert, sei kein Mitläufer. Das ist die große andere Gefahr. Wir sagen, boah, wir sind in der Welt und ich will die Anerkennung von Menschen gewinnen, indem ich genauso bin wie die. Sie machen doofe Witze, ich mache doofe Witze. Sie haben schwarzen Humor, mein Humor ist noch schwärzer. Sie gucken sich das Zeug an, ich muss das mitgucken. Sie leben so, ich muss genauso mitleben, wenn ich irgendwie hier in dieser Welt vernünftige Beziehungen haben will. Oder, ich meine, wir haben Beziehungen in der Schule, Freundschaften und wir sind so, boah, also wenn ich diese Beziehung aufrechterhalten muss, muss ich mich irgendwie anpassen an die. Weil, damit ich Möglichkeiten für das Evangelium habe. Ich muss mich so kleiden, ich muss so reden, ich muss dasselbe Zeug schauen. Und nur dann werde ich von ihnen angenommen und dann habe ich Möglichkeiten. Ja?
Aber was mit Paulus, der sagt, ich bin ein Juden, ein Jude geworden, ein Griechen, ein Griechen?
Heißt das, dass er, wenn er sagt, ich bin ein Juden, ein Jude geworden ist, dass er die Christen dann weiter gesteinigt hat?
Nee, aber er hat sich deren angepasst.
Was heißt angepasst?
Er hat sich deren Kultur angenommen und hat das getan, was sie auch getan haben. Nicht in dem Sinne, dass er sie gesteinigt hat, sondern er hat verstanden, was sie glauben. Zum Beispiel nehmen wir Hudson Taylor, der hat sich ja auch, als er nach China gegangen ist, deren Kultur angenommen, indem er sich dann so gekleidet hat, wie sie sich gekleidet haben, damit er angenommen wird und das Evangelium verkündigen kann.
Ja. Da gibt's, also das ist ein ganz, wir kommen gleich zu, und ich finde es cool, dass du es erwähnst. Hudson Taylor hat sich gekleidet wie die. Das heißt, wenn wir zum Thema Keuschheit kommen, wenn wir an evangelistisch sein wollen, müssen wir alle, alle Frauen Minirock rumlaufen und die Männer, weiß nicht was, Skinny Jeans. Nur so kommen wir an. Das ist die... Ich meine, es ist schon veraltet, Skinny Jeans. Ich weiß nicht, was gerade drin ist. Aber ich finde die so eklig, deswegen ist das so. Okay. 2. Korinther. Nein, 2. Korinther. Gerade nach einer Stelle. So. 2. Korinther, Kapitel 11. Vers 24. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einempfangen. Was hat es mit dem Thema zu tun? Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einbekommen. Weiß jemand, was von den 40 Schlägen weniger ein bedeutet?
39. Hm? 39.
Genau, aber warum 39?
Ja, weil es 40 Schläge minus 1 sind, also 39.
Aber warum denn 40 minus 1? Altes Testament. Im Zivilrecht bei den Juden gab es die Bedingung, dass wenn jemand bestraft wird für öffentliche Vergehen, dass er nicht mehr als 40 Schläge bekommen darf. Das war das Maximum. Wenn du irgendwas angestellt hast, kannst du Schläge bekommen. Also öffentliche Sachen, Zivilsachen. Die Juden waren so sicher, okay, warte, Gott hat gesagt, nicht mehr als 40 Schläge. Wenn wir uns verzählen, machen wir lieber 40 minus 1. Das wäre sicher nicht mehr als 40 geben. Also war das die Höchststrafe, die man bekommen hat, 40 minus 1. 39 Schläge. Okay. Und jetzt kommt der Ding. Wie oft hat er es bekommen? 5 Mal. Und es gibt ein gutes Argument, warum er das gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt war das nicht, also Juden waren nicht unabhängig. Rom hat über sie regiert. Das Strafrecht war in der Hand des Roms. Paulus hätte nicht 5 mal 40 weniger einbekommen sollen, sondern er hat sich dem jüdischen Gerichtssystem untergeordnet, um nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Warum wollte er nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden? Wenn er auf den Missionsreisen war, wo ist er immer zuerst hingegangen? Synagoge. Er ist nach Philippi gekommen, er geht in die Synagoge. Nee, warte, Philippi waren, glaube ich, keine Synagoge, aber andere Orte. Da ist er zu der Purpurkämmerin an den Fluss gegangen, weil es keine Synagoge gab. Wenn er irgendwo hinkommt, ist er zuerst in die Synagoge gegangen. Hätte Paulus sich nicht diesen 40 Schlägen weniger 1 ausgesetzt, wäre er aus der Synagoge ausgeschlossen worden und er dürfte nicht mehr dahin gehen. Er ist den Juden ein Jude geworden, indem er Schläge erduldet hat, nicht indem er Skinny Jeans getragen hat. Das ist die Bedeutung davon. Es ist nicht so, ich werde wie die anderen, um cooler sein und angenommen zu werden, sondern ich werde den anderen, damit ich eine Möglichkeit habe, das Evangelium zu verkündigen. Und das bedeutet, dass sich ihr Gesetz untergeordnet hat und 5 Mal richtig heftig ausgepeitscht wurde. Habt ihr mal ein Handtuch so mal richtig auf den Rücken bekommen? Und die haben gut zugehauen. Das ist, was heißt ein Jude, ein Griechen, Grieche. Das heißt nicht, ich werde cool wie die anderen und passe mich den Trends an. Sondern ich stelle mich dorthin, wo Gott mich hingestellt hat und ich nutze die Gelegenheiten aus, die ich habe. Für Hudson Taylor hat das bedeutet nicht, ich trage meine schöne englische Kleidung. Sondern ich erniedrige mich, indem ich mich wie die Chinesen kleide. Das war nicht ein Level Up, sondern es war ein Level Down für ihn. Die anderen Engländer, die haben, nee, das trage ich doch nicht. Ich werde doch nicht so aussehen wie diese Chinesen. Ergibt das Sinn? Oder gibt es Fragen dazu?
Also was heißt das bei uns in unserem Kontext?
Das ist eine richtig gute Frage. Christian hat mich jetzt ein bisschen damit überrascht, deswegen habe ich das noch nicht so drüber nachgedacht über die Anwendung.
Werde ich ja wohl kaum ankommen und dann hohere Reden sprechen, weil ich habe die Wahrheit, das Wort Gottes, und ich werde jetzt mit meinen biblischen Sachen reden, weil ich passe mich schon an, ich versuche einfacher zu reden, ich versuche zu erklären.
Das ist guter Anwendungspunkt. Es gibt 2 Arten und Weisen, warum man anfängt mit Slang zu reden. Weil man cool sein will und weil man cool sein will. Nein. Man will irgendwie dazugehören, man hat gehört, dass sie das Wort verwenden. Und habt ihr mal gehört, irgendwie, dass Leute das ganz falsch verwenden im falschen Kontext? Weil sie das gehört haben und denken, das ist richtig cool. Kinder versuchen das manchmal. Sie haben das Wort gehört und dann denken, sie wissen, wie das bedeutet. Und, nein. Und es kommt nicht gut an, wenn wir einfach nur versuchen, so wie die zu reden, um cool zu sein. Das ist ganz gefährlich. Für die ist das cringe. Sorry, das war jetzt. Und für euch ist es ist völlig okay, wenn jemand zu mir kommt und anders ist als ich.
Aber wenn es
wenn
es einfach verständlichere Sprache ist für dich.
Genau, Schatz. Das ist der zweite Punkt. Erster Punkt, nicht einfach nur cool sein. Die Frage ist, wie kommunizieren wir verständlich? Und das ist ein ganz anderer Punkt. Ich versuche nicht mein Level. Weil es gibt auch die Leute, die kommen da mit den akademischen Begriffen und einfach die zu beeindrucken. Boah, ich bin so schlau, ich kenne die Begriffe, die du nicht mal aussprechen kannst. Und dann draußen evangelisieren und sagst, das griechische Wort bedeutet das und das. Das bringt nicht viel. Sondern, dann ist es die Frage, wie bin ich klar? Was verstehen sie?
Also so wie die Gen Z die Bibel benutzen.
Da hat jemand nicht zugehört. Das Problem bei der Gen Z-Bible ist eben der Punkt. Die wollen cool da sein. Es hilft nicht, dass die Verständlichkeit, sondern es ist mehr, wie können wir so cool sein, dass man denkt, man kommt dadurch an. Das ist nicht der Punkt. Aber ja, wir müssen unsere Sprache manchmal, wie denken die anderen? Und weniger kürzere Sätze reden, die ankommen. Und nachfragen, was hast du davon verstanden? Also, was hast du verstanden? Und manchmal hilft es so, ein Beispiel aus ihrem Leben zu benutzen. Illustrationen sind so hilfreich. Jesus hat die ganze Zeit Illustrationen geredet. Da war nicht nur die ganze Theologie, 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 Bibelvers, Grammatik, Auslegung. Der hat mit Farmern, also was heißt nicht Farmern, Bauern und Landwirtschaftsleuten geredet. Und was waren seine Beispiele? Der redet von den Vögeln, der redet vom Ackerbauer, der redet vom Weingarten. Was waren die Illustrationen, die er verwendet hat? Und wir müssen gucken, welche Illustrationen in unserem Leben gibt, die passend sind. Ja.
Genau. Und wir leben aber in einer Welt, die ja super digital ist. Und ist es dann nicht so, zum Beispiel, wenn wir das so machen würden, wir schotten uns aber komplett ab von all dem und sind so, okay, wir sind in unserer Bubble. Wir wissen gar nicht, was diese Leute um uns herum beschäftigt. Es ist nicht schon wichtig, dass man sowas weiß. Ich sage nicht, dass man jetzt TikTok-süchtig wird, aber dass man versteht, worum es geht. Also versteht, ja, was die Leute beschäftigt.
Du hattest ja zum Beispiel auch eine Predigtreihe, wo du
oh, Feier.
Gott mit verschiedenen Superhelden verglichen hast. Und das ist ja dann quasi auch so ein bisschen angepasst, damit wir das quasi besser verstehen.
Ich habe aber nicht Gott, sondern Irrlehren mit Superhelden verglichen.
Ja.
So ungefähr, genau. Ja. Ziel war nicht, cool anzukommen, weil ich war so, ich stelle den Superhelden vor und ihr so, wir kennen den gar nicht. Und ich so, na gut. Ich fand den hilfreich, den Vergleich. Dein Lächeln ist schön.
Kann man nicht einfach als grundsätzliche Grenze setzen? Also wir können alles tun, was womit wir dem anderen begegnen können besser, verständlicher sein können, aber dabei dürfen wir uns nicht mit versündigen und Kompromisse machen mit Sünde, dass ich zum Beispiel irgendwelche Musik höre, die Gott verunehrt. Ich denke, okay, ich passe mich jetzt denen an, das geht dann halt nicht. Aber wenn es bedeutet, ich nutze die Medien, ohne mich zu versündigen, dann ist das einfach das Kriterium, an dem ich das messe.
Auf jeden Fall ein Punkt, das ist, denke ich, Sünde. Wir können jetzt nicht die Filme schauen und da die Gospel-Insights finden und die haben Pornografie-Szenen drin. Das gehört sich nicht. Da helfen wir niemandem, weil wir tun unserer Seele nur Schlechtes. Und TikTok zu scrollen, also, das ist richtig gefährlich. Wie viel unkeusches Zeug da drin ist und wie viel verkehrte Gedanken, die so schnell reinkommen, wäre meine Frage, wie finden wir raus, was der Herzschlag der Leute ist? Indem wir dasselbe suchten, was sie suchten? Oder indem wir Gespräche mit ihnen haben und rausstellen, was sie bewegt? Ich denke, es ist manchmal hilfreich zu sehen und sie was sozusagen, aber in einem unglaublich begrenzten Maße, sozusagen zu konsumieren, was sie zu konsumieren. Und einem sehr ausgewählten Bereich. Aber sozusagen, ich glaube, in den Gesprächen findet man mehr raus, als man dasselbe suchtet wie sie. Genau.
Das Herz des Menschen bleibt immer gleich, nur weil neue Sachen dazukommen.
Ja.
Die grundlegenden Sachen, die ihr Herz beschäftigen, haben sich nie verändert. Die sind seit Jahrtausenden gleich und die Bibel verrät uns eigentlich auch die grundlegenden Sachen. Natürlich sind dann die praktischen Sachen von Medien und sowas, aber die grundlegenden Prinzipien, die sind alle da drin.
Ja. Ich denke, wir müssen sozusagen verstehen, wie die Welt tickt und sie hat manchmal andere Probleme, also zu jedem Punkt ist ein anderes Problem. Und das merkt man aber, glaube ich, eher in den Gesprächen. Und manchmal, wie ihr dort gesagt habt, auch tatsächlich Nachrichten zu lesen, finde ich gut. Nicht nur, was da gesagt wird, sondern was auch nicht gesagt wird. Welche Nachrichten man betont und welche kommen vollkommen unter. Also was geht in den Köpfen der Leute vor? Im gewissen begrenzten Maße hilfreich. Nachrichten können dich so deprimieren. Aber es gibt Studien, die zeigen, Leute, die morgens Nachrichten lesen, deren Tag ist so viel deprimierter. Also es ist jetzt Nebenwirkung, ja, bei diesen Tabletten namens Nachrichten und Co. Das ist alles nicht ohne. Aber in einem begrenzten gewissen Maße müssen wir verstehen. Paulus hat auch die Dichter zitiert, in der Apostelgeschichte 17, die ungläubig waren. Er war sich im gewissen Maße bewusst, wie die Leute getickt haben. Aber es war nicht, dass er darin verwickelt war und es gesuchtet hat und es war, boah, Hey, heute Nachmittag, ich würde wieder diese griechischen Gedichte lesen. Das ist so mein Genuss für mich. Gut. Lass uns dazu Kapitel 4 anschauen. Ah ne, 1. Petrus 4. Nicht von der Welt und sei kein Mitläufer. Erst Kapitel 4, Vers 3 und 4. Kann das jemand vorlesen? 1. Petrus 4, Vers 3 und 4.
Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiligen beobachtet haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunk, Sucht, Belustigung, Trinkgelagen und unbedachten Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlaf.
Dann ist es für uns genug, es reicht, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Was haben wir gemacht? Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelage, frevelhafter Götzendienst. Und er spricht über das Genussleben, das kulturelle Leben, sozusagen. Einfach das tun, was dir gefällt. Die Begier, die Ausschweifungen, die Belustigungen, Trinken und Trinkgelage. Wir können nicht so leben wie bisher. Wir können uns nicht dieser Welt anpassen. Das wird euch nicht helfen. Und schaut mal, was dann da steht. Was wird die Auswirkung davon sein? Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schaum. Und darum lästern sie. Ein Prüfkriterium bei dir in deinen Beziehungen mit deinen ungläubigen Freunden ist, befremdet das sie? Oder denken die, warte, der ist Christ? Das ist mir nicht aufgefallen. In euren Beziehungen mit Ungläubigen könnt ihr keine Freundschaft eingehen. Was meine ich damit? Wir haben das Wort Freundschaft von etwas extrem schön zu etwas ganz Trivialen gemacht. Für uns ist Freundschaft, ich glaube mit dem Facebook-Zeitalter fing es an, dass Freunde keine Definition mehr hatten. Das waren Freunde, die ich kannte. Du hast durchgeklickt, ja, den kenne ich nicht, das sind alles meine Freunde. Und das sind wie unsere Beziehungen heute aussehen. Wir reden, wenn wir von Freundschaft reden, ist es so eher so, naja, mit dem habe ich ab und zu Zeit verbracht und wir sehen uns immer wieder und mal reden wir miteinander, das sind meine Freunde. Das ist nicht, was Freunde sind, theoretisch. Ich meine, ich würde jetzt, also unser Sprachgebrauch hat sich da verändert. Wenn die Bibel von Freundschaft redet, ist das eine enge, feste Beziehung, wo man füreinander da ist, mit durch dick und dünn geht, wo man einander Ratschläge gibt und aufeinander hört, wo man in der Zeit der Not für den anderen zur Hilfe da ist, wo man auf dasselbe Ziel hinläuft. Das ist, was wahre Freundschaft ist. Freunde sind nicht nur, oh, ich habe nichts zu tun, ich treffe mich mal mit dem und wir zocken eine Runde. Das ist nicht Freundschaft. Das ist Trinkkumpane, Spielkumpane. Wir können nicht Freunde mit Ungläubigen sein. Warum? Weil ihr Leben das kennzeichnet und die Folge wird sein, dass es sie befremdet, dass ihr nicht mitlauft und dann werden sie euch lästern. Eure Wege, vielleicht sehen sie gerade ähnlich aus, aber die werden immer mehr und mehr auseinandergehen. Vielleicht versteht ihr euch gerade, aber da kann keine tiefe Freundschaft sein. Es wird auseinandergehen. Wir haben nicht eine Freundschaftsbeziehung zu ihnen, sondern, oh, ich habe keinen Namen noch dafür. Weiß nicht, wir sind für sie wie, habt ihr eine Idee für irgendwie? Wir sind für sie Leuchttürme, wir sind für sie Lichter, wir sind für die Salz und Licht in dieser Welt. Salzbeziehung. Ja, können wir vielleicht so nennen. Salzbeziehung sind wir. Salz an sich ist ziemlich salzig.
Das ist eine wahnsinnige Aussage.
Wenn das Salz nicht mehr salzlos ist, womit soll man salzen? Jesus hat auch darüber nachgedacht. Was passiert, wenn das Salz nicht mehr salzig ist? Wir sind Salz, aber wenn wir nicht salzig sind, was? Was macht das für einen Sinn? Wir müssen Salzbeziehungen führen, nicht. Ach, wir sind Freunde, wir werden für immer Freunde bleiben. Ja, ich weiß, du gehst in die Hölle, ich gehe in den Himmel. Du willst Party, ich mache nicht immer mit. Das geht nicht. Wir müssen anders sein. Es ist genug. Es reicht, dass wir nicht anders waren. Und müssen wirklich unsere Beziehung prüfen. Wenn meine ungläubigen Freunde gar kein Problem mit meinem Wandel haben, kennen sie mich entweder nicht genug oder ich habe mich zu sehr ihnen angepasst. Ergibt das Sinn?
Du hast ja in salzigen Beziehungen.
Ja, in den salzigen Beziehungen. Habe ich Freunde gesagt?
Ja.
Seht ihr, wie heftig das abfärbt. Okay, den letzten, also jetzt haben wir uns angeschaut. In der Welt, nicht von der Welt. Und der dritte Punkt ist... Ich geh mal ganz kurz Papa, Mama und Papa muss schreiben.
Ich hätte auch kommen, wie du feierst.
Ja, guck mal, da vorne, da sieht man das. Drittens. Oh, hier ist so ein bisschen schlecht hier. Also,
drittens. Papa, die
Hälfte
machen.
Drittens. Na, ich dachte mal gelb, rot und grün. Mhm.
Hast du blau?
So, mit der Gemeinde. So grundlegend. Wenn wir nur uns anschauen, in der Welt und nicht in der Welt, also in der Welt, nicht von der Welt, extrem hilfreich, uns fehlt das Dritte. Mit der Gemeinde. Und das fand ich so cool. Ich habe es heute Morgen nochmal gelesen. Es war so überzeugend. Habt ihr abgeschrieben? Sei ein Gemeindemensch. Sei ein Gemeindemensch. Gemeindemensch. Ich habe ein Wort ausgedacht. Darf man das? Wort ausdenken? Ja, es hört sich mir so hoch gehoben an. Also sei kein Rebell, sei kein Mitläufer, sei ein Gemeindemensch. Schaut mal in den Text. 1. Petrus, habt ihr alle abgeschrieben? Oder seht ihr noch? 1. Petrus 4. Wir hatten uns dran 4 jetzt angeschaut und dann Vers 7. Es ist nun nahe gekommen, das Ende. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist nun nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was machen wir jetzt? Seid nun besonnen, nüchtern zum Gebet. Vor allem habt eine innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegen einer gastfreundlich, ohne Murren. Weiter. Oh, so viel markiert. Ja. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede es aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tu es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird. Durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus redet, ihr seid hier in dieser Welt. Petrus redet, ihr seid hier in dieser Welt. Lebt anders. Sie werden sich über euch lustig machen und euch lästern, weil ihr nicht mitlauft. Es ist notwendig. Und dann fängt er an, über die Gemeinde zu reden und sagt, betet zusammen, liebt einander, ladet einander ein, dient einander. Das ist, was uns durchhalten wird. Wenn wir einfach nur in dieser Welt sind und nicht von dieser Welt sind, das ist unmöglich, dass wir brennen. Wenn du ein schönes Lagerfeuer hast und einen einzelnen Ast rausnimmst, irgendwo hinlegst, wie lange wird er brennen? Das wird ganz schnell ausgehen. Wir als Gemeinde sind nur effektiv, wenn wir zusammenhalten. Dann können wir ein schönes, warmes Lagerfeuer machen und auf dem Kasan den leckersten Bluff machen. Wir als Gemeinde sind effektiv, wenn wir zusammenhalten. Ja, wir müssen nach außen gehen, aber das Zusammenhalten, das ist so notwendig. Wenn wir nicht als Gemeinde zusammenhalten, gibt es keinen Vorwärts. Können wir keine evangelistischen Beziehungen nach außen führen. Weil dann werden die Beziehungen von außerhalb uns ergreifen. Wir werden nicht wissen, was wir tun sollen. Aber wenn wir als Gemeinde gestärkt sind, das ist unsere erste Zugehörigkeit, das ist, wo unsere Freundschaften sind, mit Menschen, auf denen wir dasselbe Ziel zugehen, dann werden wir umso bessere Salzbeziehungen haben nach außen. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Entweder habe ich viel Kontakt zu den Ungläubigen oder ich habe viel Kontakt mit den Gläubigen. Das ist kein Entweder-Oder. Sondern, wenn du viel und starke Beziehungen in der Gemeinde hast, dann kannst du starke und gute Beziehungen nach außen haben. Das ist die Grundlage für eine gesunde evangelistische Beziehungsleben, wenn wir stark in der Gemeinde sind. Ganz kurz, welche Punkte wird er erwähnt, Adam? Gebet. Lass uns als Christen zusammen beten. Für die Menschen um uns herum. Wie oft beten wir nur für unser Wehwehchen? Lass uns die Gebet schon am Donnerstag mehr und mehr zu dem Punkt machen, wo wir für die Ungläubigen beten. Kommt dahin und erzählt von euren Beziehungen, die ihr habt und sagt, lasst uns für den und den Arbeitskollegen beten, für mein Familienmitglied, für den und den, wo ich den Nachbarn, mit dem ich das Evangelium geteilt habe. Wir haben immer wieder diese Momente bei der Gebetsstunde. Ich finde, das ist, worum es bei der Gebetsstunde am Donnerstag geht. Es ist ein Mitarbeitertreffen, wo wir auch nach außen Gebetsanliegen teilen. Zweitens, Liebe untereinander. Liebe. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Gastfreundlich. Gastfreundschaft. Beziehungen in der Gemeinde funktionieren nicht, wenn wir nur uns in Gemeindeträumen treffen. Dann werden unsere Beziehungen extrem oberflächlich sein. Es macht einen riesen Unterschied, ob ihr zusammen redet und in der Cafeteria steht oder bei jemand auf dem Sofa sitzt und du siehst, was für Bücher im Regal stehen hat und wie seine Tassen aussehen und was für ein Teppich auf dem Boden liegt. Das stärkt die Beziehung ungemein. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass in der Wirtschaft viel mehr Verträge geschlossen werden zwischen zwei unterschiedlichen Vertretern von irgendwelchen Firmen, wenn sie gemeinsam essen. Beim Essen werden die meisten guten Verträge geschlossen. Wenn man einfach nur miteinander quatscht und sagt, hey, wollen wir da, du machst das, wir machen das, das ist Wahrscheinlichkeit weniger, wenn sie zusammen essen. Und vor allem, wenn sie das gleiche Zeug essen. Also das gleiche Essen essen. Finde ich echt lustig, aber Gastfreundschaft, unglaublich, wenn wir zusammen Essen teilen, zusammen das Leben teilen, sehr, sehr wichtig. Und dann, nächster Punkt, Dienst. Dient einander mit der Gnadengabe. Wir brauchen den Dienst voneinander, damit wir evangelistisch aktiv sein können. Wir hatten schon mal über Gnadengaben geredet. Gnade weitergeben einander, was sie hier stehen. Gut, dann würde ich hier auch abschließen. Hausaufgabe an euch. Überlegt euch, welche Beziehungen wären vielleicht, wo ihr Fragen hättet? Wie kann man das gut leben? Schreibt die jetzt auf der Fahrt. Obwohl, auf der Fahrt werde ich einschlafen.
Hoffentlich nicht.
Du nicht, ja. Schreibt euch die auf, schickt sie mir, dass wir sozusagen ein bisschen spezifischer an das reden. Also ich hatte so viele Sachen vor Augen, deswegen weiß ich gar nicht, wo wir, in welchen Sachen wir uns genau anschauen sollen bei Beziehungen. Das war jetzt so die Struktur. In der Welt, nicht von der Welt, in der Gemeinde. Okay? Gut, ich bete noch mit uns. Ihr dürft gerne aufstehen. Ein bisschen springen. Alle einmal springen. So ein Abdruck mit Walis Kopf da. Nicht, dass ihr beim Gebet einschlaft, weil ihr die Augen zumacht. Ich bete noch. Oh Herr, ich danke dir, dass du uns liebst. Danke, dass du uns in dieser Welt gelassen hast, so schwer es ist. Und doch ist es so schön, weil wir die Beziehungen führen dürfen, weil wir anderen Menschen von dir erzählen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns Gnade, Weisheit, wahre, echte aufopfernde Liebe gibst und dass du uns zu Gemeindemenschen machst, dass wir einander lieb haben, dass wir einander gastfreundlich zueinander sind, einander dienen und zusammen beten. Amen.